Ihr Lieben, bei diesem Lied ist die Jahreszahl, in der es entstand, entscheidend. Shalom Ben-Churin, ein deutscher Jude, der in München geboren ist, floh vor den Nationalsozialisten und er dichtete diese Zeilen mitten während des großen europäischen Krieges, Weltkrieges, nachdem er wohlbehalten in Israel angekommen war. Was für eine unbändige Hoffnung mitten in einer Katastrophe. Sowas kann der Geist Gottes tun. Menschen können sowas nicht tun. Wir haben eben aus dem zweiten Mosebuch eine Geschichte gehört, die spricht aus einer ähnlich dramatischen Zeit. Nach 3 Monaten Flucht gab es für Israel endlich einen Moment zum Ausruhen. Eine Ebene am Fuß eines Berges mitten in der Wüste, dort schlugen sie ihre Zelte auf. Die Erracha-Ebene wird sie heute genannt, die Ebene der Gebote. Am Fuß des Jebel Safsaf, auf dem Sinai. Ob das nun wirklich da gewesen ist, da sind die Gelehrten uneins, aber man kann es sich sehr gut vorstellen. Mose kannte diese Gegend. Am Hang dieses Berges hatte er 1 Jahr vorher diesen seltsamen brennenden Busch gesehen. Der brannte und brannte doch irgendwie auch nicht, er verbrannte nicht. Und hier hatte Gott das erste Mal in seinem Leben überhaupt zu ihm gesprochen. Und er hatte ihm die Augen geöffnet dafür, was seinem Leben Sinn geben würde. Einen Auftrag gegeben. Mose wusste, hier, an diesem Berg, war Gott zu hören. Hier würde er den Schlüssel finden für die Zukunft des Volkes. Und so ging er, als sie angekommen waren, wieder los, hinauf auf diesen Berg, vorbei an dem Busch, der immer noch da stand, aber das Leuchten war längst vergangen. Also stieg Mose hinauf, bewegt von der einen Frage, wo geht mein Leben hin? Was ist das Ziel? Wohin soll ich dieses Volk bringen? Es ist ein entscheidender Moment für Israel. Und ja, auch das berichten diese Zeilen, Gott redet ganz konkret und hörbar in diese Situation hinein. Das kann man jetzt hören als ein wunderbares Zeugnis vom gnädigen Handeln Gottes damals, vor langer Zeit. Oder man hört das, wie die Menschen, die uns die Bibel seither von Generation zu Generation weitergegeben haben, es verstanden haben. Nämlich als ein Versprechen, dass Gott immer wieder, bis heute, in Menschenleben hineinspricht und neue Richtung gibt und neue Hoffnung gibt, mitten in einer Katastrophe. Die Israeliten hatten schlimme Wochen hinter sich. Sie hatten ihr Zuhause verloren und ganz vieles zurückgelassen. Nur das Nötigste konnten sie mitnehmen. Eben hatten sie noch eine Flut überstanden. Wochen ohne eine Nacht, in der sie Ruhe haben konnten zum Ausschlafen. Sie waren am Leben, ja. Aber wie? Niemand sprach von den Alten und von den Kranken, die sie haben zurücklassen müssen. Wohl jeder hatte Verwandte, die es nicht geschafft hatten bis hierher. Nun also endlich ein Lagerplatz in der Wüste. In den ersten zwei Versen taucht dreimal dieses Wort Wüste auf. Wüste, Trockenheit, Hitze, kein Schatten, kein Ort, wo man gerne bleibt. Das Schlimmste war überstanden und vorsichtig stellte sich die Frage ein, wie soll es denn jetzt weitergehen? Auch Mose hatte ja keinen Plan. Er hatte nur ein Versprechen. Am Ende sollten sie in einem guten Land ankommen. Das waren die Worte Gottes aus dem brennenden Dornbusch. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Klingt für uns erstmal etwas seltsam. Orientalische Bildsprache, Milch fließt, da wo Schafe und Ziegen Weideplätze haben und Wasserquellen finden. Der 23. Psalm, Wirklichkeit wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Das ist ein Land, wo Milch fließt. Und Honig? Honig gibt es da, wo Blumen blühen und Bienen summen. Milch und Schafe stehen für die Grundversorgung, für das, was man unbedingt braucht zum Leben. Honig steht für den Luxus, für den Überfluss, für die Freiheit, auch mal ein Fest zu feiern. Dieses Versprechen Gottes klang dem Mose noch in den Ohren, als er sich aufmachte auf den Berg. Wo wird dieses Land sein? Und wie kommen wir dahin? Und wann? Und Gott redet. So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten es verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Zuerst lenkt Gott unseren Blick zurück auf das, was gewesen ist. Ihr habt gesehen. Die Wasser der Flut waren nicht nur eine Not und eine Katastrophe, sondern sie waren Gericht Gottes. Gott hat sich gerade darin als Retter erwiesen. Die Ägypter hat er über ihren eigenen Hochmut stolpern lassen. Das lässt sich jetzt nicht übertragen auf die Flut in der Eifel. Dennoch, wenn wir zurückblicken, was hat Gott schon alles Gutes auch in unserem Leben getan? Wie viel Bewahrung? Der Schlüssel zur Zukunft liegt in der Deutung der Vergangenheit. Dass wir nicht vergessen und es auch benennen, dass es einfach nicht Schicksal oder Glück gewesen ist, sondern dass Gott es war, der uns getragen hat wie auf Adlerflügeln. Die Israeliten kannten diesen Gott ja gar nicht mehr. Er war verblasst zu einer Tradition der Väter und Großväter. In Ägypten, da gab es andere Götter, die sich nach vorne drängten, die sozusagen an jeder Hauswand plakatiert war. Götter, die dargestellt wurden an den Tempelmauern. Ihren eigenen Gott mussten sie erstmal ganz neu kennenlernen. Und deshalb zuerst diese Erinnerung. Im Losungsheft stand ein wunderschönes Gebet von Hans-Dieter Hüsch. Gott, der Herr, mache uns wieder anfällig für seine Geschichte, die nicht von dieser Welt ist, die nicht erklärbar ist, die keine Diskussionen braucht und die uns doch tröstet, hoffen lässt, Mut macht, frohgemut macht und alles in allem Kraft gibt und uns Zuversicht schenkt. Glaube lebt von der Erinnerung an das, was Gott getan hat. Und wir ehren ihn, wenn wir das so bekennen. Es war Gott, der uns das geschenkt hat. Er hat uns getragen wie auf Adlerflügeln. Was für ein starkes Bild. Wer die Filme rund um Bilbo Beutling und Frodo kennt, der kennt die Adler, die immer dann auftauchen, wenn es gar nicht mehr weitergeht und retten, aus der größten Not herausretten. Dieses starke Bild hat hier seinen Ursprung. Gott rettet uns wie auf Adlerflügeln. Die Israeliten kannten dieses Bild auch. Es ist schon ganz spannend zu sehen, dass Gott hier ein Bild verwendet, das eigentlich aus der ägyptischen Religion kommt. Der oberste Gott der Ägypter, Ra, wurde dargestellt als Sonnenscheibe und rechts und links die zwei Adlerflügel. Und Gott sagt einfach, was die Ägypter da ahnen, das bin in Wahrheit ich. Könnte man auch drüber nachdenken im Blick auf die Weisheit und Wahrheit in anderen Religionen. Ist nicht immer alles nur schlecht, nur man muss es recht verstehen. Es ist der eine Gott, der Herr ist über die ganze Erde, der Rettung gibt, der Retter. Und dann folgt das großartige Versprechen Gottes. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist der Plan. Dass wir das hören, ist das eine. Dass wir darauf antworten, ist das andere. Darum gehorcht meiner Stimme und haltet meinen Bund. Darum geht es nämlich. Gott bietet seinem Volk einen Bund an. Und das ist etwas Besonderes. Es klingt ein bisschen wie ein Heiratsantrag. Du, mein Volk und ich, wir sollen zusammenbleiben. Durch dick und dünn. In guten und in schlechten Zeiten. Ich bleibe an deiner Seite, bleibt ihr auch bei mir. Wird Israel dieses Bundesangebot annehmen? Darum geht es. Und weil das ja nicht nur eine alte Erzählung ist, geht das auch um uns. Der Bund Gottes ist für uns die Taufe, die wir gerade erlebt haben bei Luis. Er ist hineingenommen in den Bund Gottes. Gott hat gesagt, Luis, ich möchte von jetzt an deiner Seite sein. Alle Tage bis an der Weltende haben sich die Eltern für ihn ausgesucht. Und das will angenommen sein. Wollen wir das? Jeder einzelne von uns ist ein Getaufter vermutlich, gehe ich mal von aus. Nehmen wir das an. Wenn uns das gesagt wird, du bist ein Kind Gottes. Das nimmt man an, wenn man seiner Stimme gehorcht. Gottes Erwählung ist nicht eine Belohnung für gutes Tun, sondern geht allem Tun voran. Seiner Stimme gehorchen wird konkret. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Priester bin nicht nur ich oder Peter Hofacker von der katholischen Gemeinde, sondern jeder Einzelne, der hier ist, hat einen priesterlichen Dienst. Priester haben ein Vorrecht und eine Aufgabe. Das Vorrecht ist, dass sie zu Gott gehen dürfen. Keine Schranke mehr. Im Jerusalemer Tempel war das sehr deutlich. Es gab verschiedene Vorhöfe und da war ganz klar geregelt, bis wie nah man ran durfte. Es gab den Vorhof der Heiden, da durften alle rein. Dann gab es den Vorhof Israels, der war, glaube ich, sogar noch unterteilt in den Vorhof der Frauen und den Vorhof der Männer. Und dann gab es den Vorhof der Priester. Und mittendrin stand der Tempel. Und in diesen Vorhof der Priester durften eben nur die Priester rein. Und hier sagt Gott, eigentlich seid ihr alle Priester. Ihr dürft alle bis direkt zu mir kommen. Die Zeit der Stellvertretung ist aufgehoben. Die Aufgabe eines Priesters ist, Vermittler zu sein zwischen der Welt Gottes und dieser Welt. Für uns heißt das, Christen sind die Vermittler. Christen beten für diese Welt. Das unterscheidet Christen von anderen, dass sie nicht nur für sich selber beten, das tun, glaube ich, ganz viele Menschen. Vielleicht sogar alle in der einen oder anderen Weise. Aber dass man die Not anderer auf seine eigene Seele nimmt und für andere betet, daran erkennt man die Christen. Wir tun das in jedem Gottesdienst. Das Fürbittengebet ist ein entscheidender Teil jedes Gottesdienstes. Kein Gottesdienst ohne Fürbitten. Weil das unsere Berufung und unser Auftrag ist, dass wir für andere Menschen beten. Und wenn wir nichts anderes tun würden, dann das. Das sollten wir tun. So sollt ihr ein heiliges Volk sein, sagt Gott. Was ist heilig? Heilig ist nicht etwas, was wir tun können, sondern heilig ist das, wo Gott seine Hand draufgelegt hat. Wo Gott gesagt hat, du bist heilig. Ganz konkret wird das weitererzählt, da im 19. Kapitel, als Mose dann vom Berg wieder runterkommt, heißt es, Mose stieg vom Berg zum Volk herab und heiligte sie. Er legt seine Hände auf sie, segnet sie und sagt, ihr seid heilig. Und was tut das Volk? Und sie wuschen ihre Kleider. Also sich zu reinigen, seit alter Zeit eine Reaktion auf die Berufung durch Gott. Auch nochmal ein Hinweis auf die Taufe. Gott nähert sich uns und wir reagieren, indem wir uns reinigen. Du kannst so kommen, wie du bist, und dann wirst du reagieren. Es gibt dieses wunderbare Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir hinzieht und auch, was mich von dir trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich so geben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Amen.